Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte und kommen heute zur Apostelgeschichte Kapitel 5 und lesen dort die Verse 1 bis 11. Und um das Wort Gottes in unserer Mitte zu ehren, bitte ich euch, zu der Lesung aufzustehen. Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber, mit Namen Hananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus antwortete ihr: Sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt? Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, du bist der Herzenskenner aller Menschen. In deinem Wort heißt es: Du, der Herr, du sitzt in deinem heiligen Palast. In den Himmeln ist dein Thron. Und deine Augen schauen, deine Augenblitze prüfen die Menschenkinder. Herr, wer kann vor deinem Augen bestehen? Vor dir ist nichts verborgen und du durchschaust uns. Und jeden von uns kennst du durch und durch. Und du siehst unsere geheimsten Gedanken und Motive. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du um Jesu Willen gnädig auf uns schaust. Wir bitten dich, dass du uns jetzt füllst mit Gottesfurcht, mit heiliger Ehrfurcht vor dir und deinem Wort, dass wir verstehen, dass du mitten unter uns anwesend bist. Herr, segne uns durch deine heilige Schrift, dass wir dich mehr ehren und die Sünde noch mehr meiden. All das bitten wir dich um deiner großen Liebe und um Jesu Christi Willen. Amen.
Amen. Amen.
Nimm Platz. Danke. Erinnert ihr euch, was wir gelesen haben in Psalm heute? Da heißt es: Denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deinen Augen hintreten. Du hassest alle, die Frevel tun. Du lässt die Lügenredner verloren gehen. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Das lesen wir auch in diesem Text hier. Es ist derselbe Gott. Von Ewigkeit her. Derselbe heilige Gott. Sicherlich habt ihr alles schon mal von Mogelpackungen gehört. Wenn eine Packung über die wirkliche Menge oder die wirkliche Beschaffenheit des Inhalts hinwegtäuscht, dann spricht man von Mogelpackung. Also du kaufst eine recht große Packung und hoffst dir und gehst davon aus, dass dementsprechend natürlich auch viel Inhalt drin sein wird. Dann öffnest du die Packung und es ist viel weniger drin, als du eigentlich dachtest. Du wurdest getäuscht. Es handelt sich um eine Mogelpackung. Es ist in Deutschland unter Umständen strafbar, weil es ist Täuschung der Verbraucher. Leider gibt es nicht nur Produkte, die Mogelpackungen sind. Es gibt auch Menschen. Menschen, die nach außen hin Dinge vortäuschen, die sie im Inneren in Wirklichkeit gar nicht sind. Es gibt Menschen, die geben vor, größer, heiliger, besser und frommer und gottesfürchtiger zu sein, als sie tatsächlich sind. Kurzum, sie sind Heuchler, Schauspieler. Letzten Sonntag hörten wir von einem Mann mit dem Namen Barnabas. Er war keine Mogelpackung, er war kein Heuchler. Was er tat, war echt, aus echten, liebevollen Motiven heraus. Wir lasen von ihm, dort heißt es, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker hatte oder einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Eine ganz ähnliche Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Der Unterschied ist, Barnabas war echt. Er war kein Heuchler. Er war ein echter Beistand und aus guten Motiven, aus Liebe zum Herrn und zu seinen Geschwistern tat er völlig freiwillig diese gute Tat. Und wisst ihr, das war keine Momentaufnahme von Barnabas. Der war immer so. Das tat er nicht bloß aus einer guten Laune heraus. Das war sein Charakter, das war sein Herz und darum gaben sie ihm auch diesen Spitznamen Sohn des Trostes, weil es ihn charakterisiert hat. Er war eine Ermutigung und ein Beistand für die Geschwister. Und weil er eben so gütig und barmherzig war, so hingegeben, genoss er hohes Ansehen in der Gemeinde. Selbstverständlich. Er war ein respektierter Mann. Er war hochgeschätzt. Und selbst die Apostel redeten gut von ihm und gaben ihm einen Spitznamen. Zu Recht. Nun, und wisst ihr, dieses Ehepaar, Hananias und Sapphira, die sahen das. Barnabas wird so geehrt und so geschätzt von den Aposteln und der Gemeinde. Und die beiden dachten sich, nun so angesehen und so respektiert zu sein wie Barnabas, das wollen wir auch. Beide wollten Ruhm. Beide wollten vor anderen etwas gelten. Und so schmiedeten sie heimlich einen Plan. Sie hatten auch ein Grundstück wie Barnabas. Und sie sagten sich, wir verkaufen unser teures Grundstück und sagen dann öffentlich, dass wir den gesamten Kaufpreis an die Gemeinde spenden. In Wirklichkeit aber spenden wir nur einen Teil des Kaufpreises und den Rest, den behalten wir zurück. So erhalten wir den Dank und die Wertschätzung der Gemeinde, so als hätten wir wie Barnabas alles gegeben. Gleichzeitig haben wir aber auch noch finanziellen Gewinn davon. Wir haben zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Der Plan war also, großzügiger zu erscheinen, als man in Wirklichkeit ist. Sie hätten nichts verkaufen müssen. Es war keine Pflicht, sagt Petrus ihnen hier. Sie hätten auch alles verkaufen können und dann sagen können, wir möchten einen Teil davon spenden. Nein. Wie stehen wir denn da? Barnabas hat alles gegeben. Also, sagen sie zwar, sie würden alles spenden und erhoffen sich dann den Ruhm für die gesamte Spende, halten aber zurück. Sie kamen überein, nahmen sich bewusst vor, der Gemeinde etwas vorzumachen. Wozu? Damit die Gemeinde größer von ihnen denkt, als sie in Wirklichkeit sind. So als geben sie in ihrer großen Liebe und Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit, in ihrer Großzügigkeit den ganzen Kaufpreis wie Barnabas. In Wirklichkeit sind sie aber Betrüger. Sie schmieden einen Plan. Sie vermitteln nach außen hin ein heiliges Bild, das sie in Wirklichkeit innerlich gar nicht haben. Sie waren Scheinheilige. Es war dort mehr Schein als Sein. Und lesen wir diese Geschichte, dann sehen wir auf eindrückliche Art und Weise, wozu dann oder wohin dann dieses falsche Spiel führt. Ihr Lieben, diese Geschichte ist todernst im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Bibeltext warnt uns eindringlich vor Heuchelei. Und es ist ein wichtiger Text, sehr ernster Text, den wir uns wirklich zu Herzen nehmen müssen. Es gibt vieles, was man hierüber sagen müsste und könnte. Darum bitte verzeiht mir, wenn ich heute etwas länger rede als gewohnt. Aber ich möchte heute vor allem zwei entscheidende Dinge aus diesem Text rausgreifen. Zwei Dinge, die wir uns unbedingt zu Herzen nehmen müssen. Das erste ist, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. In 1. Timotheus 3, Vers 15 heißt es, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. In Epheser 2 sagt Paulus, die Gemeinde ist die Behausung Gottes, der heilige Tempel des Heiligen Geistes. In 2. Korinther Kapitel 6 sagt Paulus, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Die Gemeinde ist ein heiliger Ort. Warum? Nun, weil in der Gemeinde, inmitten der Gemeinschaft der Heiligen, der heilige Gott wohnt und wandelt. Bist du in der Gemeinde, dann bist du in dem heiligen Tempel Gottes, in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und weißt du, ist es überall schlimm, wenn du dumme Gedanken hast, dumme Sachen machst und dich dumm verhältst? Überall ist es schlimm. Aber hier ist es besonders schlimm. Denn hier ist das Haus des lebendigen Gottes. Nicht überall fallen Menschen gleich tot um, wenn sie betrügen und lügen, dann wäre die Welt schon längst ganz kahl. Aber in Haus Gottes zu kommen, zu betrügen und zu lügen, hier, wo der heilige Gott selbst wohnt und wandelt, hier musst du dir dreimal überlegen, was du denkst, was du sagst und was du tust. Ganz oft sind wir uns nicht bewusst, wenn wir in die Gemeinde kommen, dass wir eintreten, wenn wir in die Gemeinschaft der Heiligen treten, in das Haus des lebendigen Gottes. Hananias und Sapphira haben das scheinbar vergessen. Vielleicht war die Gemeinschaft so schön, so herzlich, alle waren freundlich miteinander. Und irgendwie haben sie vergessen, dass dort ja noch jemand wohnt in der Gemeinschaft der Heiligen. Dass es da noch jemanden gibt, der dreimal heilige Gott, der ein verzehrendes Feuer ist und die Sünde nicht duldet. Und anstatt sich Gedanken zu machen um die Gegenwart Gottes und sich zu hüten vor der Sünde, machten sie sich niederträchtige Gedanken um Anerkennung und schmiedeten böse Pläne in ihren Herzen. Ja, scheint so, als ob sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass da noch ein Gott ist, der ihre Herzen prüft und vielleicht ihre Motive und ihren bösen Plan kennt. Wie jemand, der denkt, er kann mit einer Schusswaffe im Handgepäck einfach mal so ins Flugzeug am Frankfurter Flughafen steigen und völlig vergessen hat, dass es da ja noch vielleicht Kontrollen geben könnte. Ein Scanner, der dich durchleuchtet, Wachen, die dich durchsuchen. Hananias und Sapphira haben völlig vergessen, dass der lebendige und heilige Gott inmitten der Gemeinde wohnt. Und vielleicht kommst du manchmal zur Gemeinde, du siehst all die netten Leute und sagst Hallo und redest über alles Mögliche, und rechnest gar nicht mehr damit, dass der heilige Gott hier ist. Vielleicht sitzt du körperlich im Gottesdienst, aber mehr auch nicht. Du ehrst Gott nicht von Herzen. Und beim Gebet und beim Singen während der Predigt bist du ganz woanders mit deinen Gedanken. Solange es die Menschen ja nicht sehen, dass du abgelenkt bist. Rechnest du nicht damit, dass hier auch der heilige Gott auf dich blickt? Und dein Herz sieht und du aufgeschlagen bist vor ihm wie ein offenes Buch. In der Gemeinde magst du zwar nur Menschen sehen, aber es ist das Haus des lebendigen Gottes. Hananias und Sapphira dachten, sie haben es nur mit den Aposteln zu tun. Ja, Petrus sagt, warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Sie dachten, die Gemeinde, das sind Menschen, denen kann man es ja vielleicht machen. So als wäre das überhaupt nicht das Haus Gottes. So als wohne der Heilige Geist überhaupt nicht hier. Paulus sagt in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt das nicht mit sich machen. Und Gott demonstrierte öffentlich, ich bin noch hier. Vielleicht rechnet ihr nicht mit meiner Gegenwart, ich bin hier. Der dreimal heilige Gott. Beide fielen tot um. Und es heißt, eine große Furcht kam über alle. Sag mir, müssen erst Menschen in unserer Mitte tot umfallen, bis wir verstehen und glauben, dass Gott hier wohnt? Wir sind kein weltlicher Club. Wir sind der heilige Tempel des dreieinigen Gottes. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und die logische Konsequenz daraus ist, verhalte dich angemessen im Hause des Herrn. Paulus schreibt das den Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 3, da sagt er, die schreibe ich, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Du musst wissen, wie du dich verhalten musst im Hause des Herrn. Und es ist überall um uns herum zu beobachten, diese Respektlosigkeit vor dem Heiligen und damit einhergehend die Respektlosigkeit vor der heiligen Gemeinde. Ich bin in Gemeinden gewesen, wo ich gesehen habe, dass Leute prinzipiell, einfach weil sie aus Respektlosigkeit heraus das tun, zu spät kommen, während des Gottesdienstes Kaffee trinken, schwätzen während der Predigt, an ihrem Handy rumspielen oder im Fußballtrikot oder wie auch immer im Gottesdienst sitzen und unangemessen im Haus des Herrn auftreten. Das ist Respektlosigkeit gegenüber dem heiligen Gott. Der Gottesdienst, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinde, ist der heiligste Ort auf Erden. Nicht Mekka, nicht Jerusalem, nicht der Vatikan. Die Gemeinde hier, die Ortsgemeinde, ist der heiligste Ort auf Erden. Und nirgendwo auf Erden gilt es so angemessen, so würdig, sich zu verhalten, als hier in der Gemeinschaft der Heiligen. Denn Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Hananias und Sapphira waren in dieser Hinsicht ungläubig, dass sie nicht rechneten mit Gottes Gegenwart in der Gemeinde. Sie dachten, sie könnten das einfach durchziehen. Entweder wird Gott es nicht sehen oder er wird nicht strafen. Falsch gedacht. Sei nicht so töricht wie die beiden, dass du denkst, du kannst inmitten der Gemeinde ein Leben in Heuchelei führen. Die Geschwister belügen, so als würde Gott das nicht sehen, was in deinem Herzen ist. Wenn du glaubst, dass der Heilige Gott hier wohnt und wandelt, dann wirst du darauf achten, was du denkst, wie du auftrittst, wie du dich benimmst, wie du dich kleidest, mit welcher Herzenseinstellung du singst und zuhörst und so weiter und so fort. Es ist der heiligste Ort auf Erden. Es ist nicht dein Haus, es ist Gottes Haus. Und darum brauchen wir genau das, was wir hier lesen, dass eine Ehrfurcht, eine Furcht vor Gott kam über die ganze Gemeinde. Wir brauchen das. Denn es ist überall verloren gegangen in diesem Land. Versteht mich nicht falsch, das bedeutet, wir sollten große Freude haben, heilige Freude. Und natürlich darf es auch in der Gemeinschaft der Heiligen Humor geben. Aber böses Denken, Reden, Trachten, Tun, ist Respektlosigkeit gegenüber dem heiligen Gott. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und das führt uns zu der zweiten Sache, die wir uns unbedingt zu Herzen nehmen wollen. Zweitens, Gott wird Heuchelei strafen. Hananias und Sapphira waren Teil der Gemeinde. Die beiden sagten sicherlich, dass sie an Jesus glauben. Die beiden waren sicherlich getauft. Doch keiner hat wahrscheinlich so geahnt, was in ihren Herzen eigentlich vor sich geht. waren vielleicht sehr, sehr gute Schauspieler. Aber mit der Zeit hat sich etwas entwickelt bei den beiden im Herz. Es war ein Prozess. Als erstes sahen sie vielleicht nur, wie viel Anerkennung und Wertschätzung das mit sich bringt, wenn man spendet. Dann wurde in ihnen dieser Wunsch wach, dass sie ebenso gerühmt werden wollen. Dann kam die Geldliebe hinzu, dass sie gerne von dem Geld etwas zurückhalten möchten. Und als Hananias vielleicht so weiter darüber nachdachte, entwickelte sich plötzlich ein Plan zu lügen. Petrus sagte zu ihm, du hast dir das vorgenommen in deinem Herzen. Und dann geht er einen Schritt weiter und spricht über diesen Plan auch noch mit seiner Frau. Und die beiden kommen überein. Und sie führen diese Tat aus. Von einem kleinen Gedanken. Von Missgunst. Von Neid. Ruhmsucht. Geldgier. Plötzlich immer weiter und immer weiter. Bis sie den lebendigen Gott anlügen. Seht ihr, Hananias und Sapphira haben den bösen Gedanken viel zu viel Raum gegeben. Dabei hat Gott ihre bösen Gedanken von Anfang an gesehen. Das heißt im Psalm 139, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Und das war kein Geheimnis. Das wussten die Christen. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, wie beten sie Gott an? Sie sagen, du, Herr, Herzenskenner aller. Es war bekannt in der Gemeinde, dass der Herr alle Herzen prüft. Und in der Apostelgeschichte 15 lesen wir das auch. Gott, der Herzenskenner. Trotzdem sagen Hananias und Sapphira, der Herr wird uns nicht sehen. In Jesaja Kapitel 29, Vers 15 heißt es, wehe denen, die in ihren Herzen tief verbergen vor dem Herrn ihren Plan und deren Werke im Finstern geschehen und die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns? O eure Verkehrtheit! Was denkt ihr? Und es ist Jesus Christus, so lehrt es uns die Offenbarung, der wandelt inmitten der Gemeinde und der Augen hat wie Feuerflammen und sagt, ich kenne deine Werke. Wir wissen von der Gemeinde Thyatira, dass sie eine Frau haben lehren lassen, eine Frau, die sich Prophetin nannte und die Menschen verführte. Und da heißt es in Offenbarung Kapitel 2, Vers 23, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jeden nach euren Werken geben. Das sollen alle Gemeinden erkennen, sagt Jesus, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde bezahlen mit dem Tod einen jeden, der denkt, er kann sich so benehmen in der Gemeinde. Gott wird Heuchler strafen. Weil es ist nichts anderes als das, was der Satan seit jeher tut. Und er wird in alle Ewigkeit in den ewigen Feuersee geworfen werden. Der ewige Tod ist seine Strafe. Wir lesen das hier. Hananias und Sapphira rechneten nicht mit der Gegenwart Gottes und vielleicht rechnete Hananias auch nicht damit, dass die Gegenwart des Satans plötzlich sein Herz erfüllt. Wir lesen hier in Vers 3, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Der Satan hat sein Herz erfüllt, so wie er das einst bei Judas tat. Aber wisst ihr, Hananias, er war kein Opfer. Er hatte sich das vorgenommen. Er war übereingekommen mit seiner Frau. Das geschah freiwillig. Er wollte das. Der Satan ist ein mächtiges, unsichtbares Geistwesen, ein gefallener Engel, eine reale Person, die wirkt und die in die Gemeinde einbrechen möchte, um Chaos zu stiften und Zwietracht. Aber er kann keinen Menschen dazu bringen, zu sündigen. Die Menschen haben freiwillig ihm die Hand gereicht. In Johannes Kapitel 8 heißt es, dass Jesus zu den Juden spricht und sagt, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und jetzt hört mal. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Seht ihr, wenn der Vater der Lüge dein Herz erfüllt, sollst du anderes tun als lügen. Aber hört einmal, er wollte die Begierden seines Vaters tun. Er war ein Lügner von Anfang an, dieser Satan. Und das Gericht wird über ihn kommen und über jeden, der die Lüge liebt und tut. So heißt es in der Offenbarung. Hananias glaubte anscheinend nicht, dass die Gemeinde das Haus Gottes war, und so wurde er zum Haus des Satans. Was nun? Was tut Gott? Der heilige, lebendige Gott statuiert ein Exempel. Das heißt, durch sein drastisches Vorgehen, diesem Einzelfall, Hananias und Sapphira, gibt Gott ein abschreckendes Beispiel dafür, was mit jedem Heuchler geschieht, über kurz oder lang. Gott wird die Heuchler schlagen. Danach gab es auch weiterhin Heuchler in der Gemeinde, die fielen aber nicht sofort tot um. Wir haben ein Beispiel von dem Zauberer Simon. Der wird gläubig, getauft und danach wird dann plötzlich entlarvt, dass er voller Falschheit und voller Geldgier war. Und er fiel nicht gleich tot um. Aber Petrus warnt ihn und sagt, du fährst ins Verderben, wenn du nicht umkehrst. Er starb nicht zugleich, aber dieser Tod, dieser ewige Tod, erwartet auch ihn. Jeden Heuchler über kurz oder lang. Denn Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ob es nun falsche Lehrer sind oder Heuchler, die der Gemeinde Schaden zufügen, sie werden von Gott vernichtet werden. Der Tag wird kommen. Das Gericht Gottes fängt am Hause des Herrn an. Und er wird alle vernichten, die in diesem Hause des Herrn dachten, sie können tun und lassen, was sie wollen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Menschen kann man täuschen, aber Gott durchschaut dein falsches Spiel. Gott kann man nichts vormachen und er nimmt Sünde, Tod ernst. Und hier erkennen wir, Sünde ist auch immer gegen Gott. Du magst vielleicht denken, du sündigst einfach nur gegen deine Geschwister, aber Petrus sagt, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das heißt, was auch immer du tust in der Gemeinde, wir können viele Dinge aufzählen wie lästern oder unfreundlich sein oder neiden oder lügen oder stehlen oder wie auch immer. Du sündigst letztendlich im Hause des Herrn und damit gegen Gott selbst. So, was bedeutet jetzt diese beiden Punkte für uns praktisch? Darauf möchte ich jetzt eingehen. Das Erste, was wir für die Praxis mitnehmen können, ist, gehe mit besonderer Ehrfurcht in die Gemeinde. Noch einmal, wenn du verstanden hast, dass die Gemeinde der Wohnort Gottes ist, dann wirst du darauf achten, was du denkst, wie du dabei bist, wie deine Herzenseinstellung ist, wie du singst, wie du zuhörst und so weiter. Wache darüber, dass du in Ehrfurcht kommst im Hause des Herrn. Und erkenne immer tiefer, dass die Gegenwart Gottes hier anwesend ist. Sei dir immer mehr bewusst, dass du dem heiligen Gott hier begegnest. Schaue darauf, dass du dem Herrn ehrst mit allem, was du tust. Verstehe, dass es der heiligste Ort auf Erden ist. Und nirgendwo gilt es, sich würdiger, angemessener und ehrfürchtiger zu verhalten als hier. Das Zweite ist, überprüfe dich, ob du ein Heuchler bist und tue Buße von deinen geheimen Sünden. Fürchte dich davor, ein Leben in Heuchelei zu führen. Weißt du, das kann keiner für dich tun, dein Leben zu überprüfen. Weil du selbst kannst dir nur wissen, ob da mehr Schein ist als Sein. Ob du vielleicht ein Scheinheiliger bist. Manche Christen sind am Sonntag Christen und unter der Woche Atheisten. Der Prediger Robert Murray McChane sagte einmal, Es ist das Kennzeichen eines Heuchlers, wenn er überall ein Christ ist, nur nicht zu Hause. In den vier Wänden, wo dich niemand sieht. Wie sieht dein Privatleben aus? Hananias und Sapphira haben Gott in der Gemeinde gelobt, die werden all die Lieder mitgesungen haben, Gott in der Gemeinde gelobt, aber zu Hause in ihren vier Wänden haben sie Pläne geschmiedet, wie sie betrügen können. Stellt euch das mal vor. Manche begrüßen alle freundlich in der Gemeinde und zu Hause lästern sie in einer Tour über die Gemeindemitglieder. Das ist Heuchelei. Manche sprechen das Gemeindegelübde mit und versprechen fleißig zu sein, aber in Wirklichkeit sind sie faul. Zu Hause pflegen sie heimlich Sünde. Wie sieht dein Leben aus? Nun, das kannst nur du selbst beantworten. Jemand sagt einmal, was du bist, wenn du alleine bist mit Gott, das bist du in Wirklichkeit und nicht mehr. Du magst vielleicht eine große Show in der Gemeinde abliefern von deiner Liebe und deinem Glauben. Du magst singen wie Pavarotti oder auch die Massen anziehen durch deine tiefgründigen Vorträge am Sonntag. Doch wenn du keine private, persönliche Gemeinschaft mit Jesus hast, wenn da kein Umgang zwischen dir und Jesus ist, keine anhaltende, tiefe Gemeinschaft, dann ist deine Religion wertlos. Wisst ihr, Jesus warnte ständig vor Heuchelei. Heuchelei gilt in der Heiligen Schrift als eine der schlimmsten Sünden. Menschen, die vor anderen heilig erscheinen wollen, aber in Wirklichkeit kein Interesse an echter Heiligkeit haben vor Gottes Angesicht. Ein paar Zitate von Jesus Christus. Matthäus 6. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Das ist genau das, was Hananias und Sapphira getan haben. Matthäus Kapitel 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Vers 16, Matthäus Kapitel 6. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Oder Matthäus Kapitel 15. Heuchler! Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Nach außen singst du die Lieder mit, sprichst das Gemeindegelübnis mit und so weiter und so fort, aber dein Herz ist in Wirklichkeit fern von Gott. Das ist Heuchelei. Und darum spricht Jesus Weherufe aus über die Heuchler, die wir zum Beispiel in Matthäus 23 lesen. Hier sagt er zum Beispiel, wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön erscheinen, inwendig aber voll von Totengebein und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Sie waren Mogelpackungen. Sie täuschten andere. Aber Gott kann niemand täuschen. Darum lebe kein Doppelleben. Mach niemandem etwas vor. Und sage dich los von deinen geheimen Sünden. Paulus sagte einmal in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10, wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist. Hast du das gehört? Es gibt vielleicht viele Dinge, die man heimlich pflegen kann. Du gehst deinen Begierden nach heimlich, du redest schlecht in deinen vier Wänden heimlich, du betrügst oder bist faul auf der Arbeit oder faul zu Hause, hast geheime Fantasien, denen du nachgehst, was auch immer. Dinge, die du heimlich pflegst. Ich sagte, der Herr sieht das. Hast du eine heimliche Sünde, die du bewusst pflegst und nicht loslässt und keine wahre Buße darüber tust, dann leb nicht länger so, sondern sprich mit Paulus, wir haben den geheimen Dingen, derer man sich schämen muss, entsagt und wandel nicht im Arglist. Sag dich los von diesen Sünden. Denn alle Menschen die bewusst in diesen Sünden leben, mag es auch geheim sein, wird der Zorn Gottes treffen. Paulus schreibt das in Epheser, Kapitel 5. Da sagt er, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt, geschweige denn ausgeübt. Auch Unanständigkeiten und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen. Jetzt hört bitte zu. Jetzt genau zu. Das sollt ihr erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, erst ein Götzendiener, ein Erbteil hat an dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Um dieser Dinge willen. Die Söhne des Ungehorsams. Zorn Gottes. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Und jetzt hört zu, Vers 12. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Heimlich. Wie sieht dein Privatleben aus? Das, was keiner kennt. Vielleicht habt ihr mal von diesem berühmten Luxus-Passagierschiff der RMS Queen Mary gehört. Das ist ein relativ bekanntes Schiff, war größer oder ist größer als die Titanic. Wie gesagt, ein Luxusschiff. Während des Zweiten Weltkrieges wurde es auch als Militärschiff eingesetzt, wie dem auch sei. Dieses Schiff ist bekannt wegen diesen drei mächtigen, imposanten Schornsteinen. Das ist so das Markenzeichen, das Erkennungszeichen dieses Schiffes. Das sieht man schon von Weitem. Und wie ihr euch vorstellen könnt, diese gigantischen Schornsteine, die wurden aus massiven Metallplatten hergestellt, gebaut. Und mit der Zeit, weil das Schiff alt ist, ja, hat man es mehrfach lackiert, hat immer einen neuen Anstrich bekommen. So, und irgendwann war aber auch mal die Zeit gekommen, das zu restaurieren. Sondern stellte man etwas Interessantes fest. Als man so diese Schornsteine abmontieren wollte, merkte man, die Stahlplatten sind überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Das ist alles verrostet. Das ist alles im Inneren zerbröselt. Das Einzige, was da war, sind diese circa 30 Lackschichten, die mit der Zeit immer wieder draufgestrichen wurden. Das heißt, von außen hin, was, wie imposant, wie wunderbar, diese drei Schornsteine dort. Das war ein Schein. Äußerlich Lackschichten, aber innerlich zerbröselt und kaputt. Und das ist Heuchelei. Wenn man sich nach außen hin fromm gibt, aber innerlich die Beziehung zum Herrn ist kaputt, zerbröselt und man lebt ein Leben in Gottlosigkeit und Sünde. Es ist wichtig, dass du regelmäßig nicht bloß irgendwelche Lackschichten aufträgst und sagst, ich gehe doch zum Gottesdienst, ich mache diese und diese, jene und was auch immer, wie äußerliche Dinge. Du musst dich prüfen, wie dein Inneres aussieht. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, was mich innerlich so getroffen hat. Ich war mit Nathanael einmal bei einem Haus, das war so ein Suchthilfehaus, ein Haus zur Besserung auch für Straftäter. Und da war ein Mann, der führte das, ein Christ. Und wir saßen so ein bisschen mit ihm zusammen und er erzählte uns, wie er aus Kriminalität und so weiter befreit wurde und was alles in der Vergangenheit passiert ist, ja. Und dann führte er uns in einen Raum, das war so eine Vitrine und das war so ein kleines Museum für seine Vergangenheit. Da lag so eine Pistole, eine Schusswaffe und alles mögliche aus seiner Vergangenheit, ja. Und er berichtete davon, was der Herr in der Vergangenheit doch so Großes getan hat. Aber dann merken wir, wie zerbrochen dieser Mann eigentlich ist, denn heutzutage befindet er sich mitten in einer Scheidung. Erinnerst du dich, Nathanael? Und als ich das hörte, dass er so berichtet von so einer Vitrine, wo Staub drauf liegt und so weiter, so damals, diese ganz großen Dinge, was da alles passiert ist, und heute, wie sein Leben aussieht, das ist mich getroffen in meinem Herzen. Ich überlege, ich kann nicht leben aus irgendwelchen vergangenen Dingen, die ich erlebt habe, wenn ich heute nicht von ganzem Herzen den Herrn nachfolge. Dann ist das alles doch nur irgendwelches Gerede, irgendwelche Lackschichten, die immer wieder aufgetragen werden. Und ich sage mir, aber damals hat der Herr dieses und jenes getan in meinem Herzen. Was tut der Herr denn heute in deinem Herzen? Folgst du ihm heute nach? Mit ganzer Kraft? Wen interessiert dein wunderbares Bekehrungserlebnis, wenn du heute nicht lebst wie ein Bekehrter? Kannst du noch so eine schöne Vitrine aufbauen und zeigen, was der Herr getan hat, wenn er nicht heute wirkt in deinem Leben? Hüte dich davor, dass du so tust, als sei Christus dein Ein und Alles, wenn das nicht eine Realität ist in deinem Leben. Keine Substanz, sondern nur äußerlichen Glanz. Hüte dich davor. Prüfe dich und schau, ob du in deinem Herzen vielleicht irdische Dinge wie Hananias und Sapphira und Ruhm und Güter und was auch immer, die Ehre bei Menschen mehr suchst als die Ehre Gottes. Prüfe dich. Überprüfe deine Motive, warum du spendest, warum du predigst, warum du evangelisierst, warum du gewisse gute Dinge tust oder lässt. Überprüfe dich. Schau, was deine Motive sind. Denn Jesus sagt in Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Diese Worte sollten uns zum Zittern bringen, zur Selbstprüfung, zur Demütigung im Angesicht des Herrn. Das Dritte, was wir mitnehmen wollen und lernen wollen, praktisch ist, sei eine Hilfe. Sei ein Vorbild, sonst schadest du anderen. Wisst ihr, Hananias und Sapphira, die kommen überein zu betrügen. Ehe sollte eigentlich dazu da sein, dass man übereinkommt, Gott zu dienen, anstatt zu lügen. Auch Brüderschaft in der Gemeinde sollte dazu da sein, dass man einander bestärkt, den Herrn zu dienen und nicht übereinkommt, böse Dinge zu tun. Anstatt Leute runterzuziehen, sollte man ihnen helfen. Dein Ehepartner soll eine Hilfe zum Guten sein und nicht eine Beihilfe zur Sünde. Mach niemals mit bei den Sünden deines Ehepartners. Und ob du nun verheiratet bist oder nicht, generell sage ich dir, mach nicht mit, wenn Menschen böse Pläne schmieden. Folge nicht den Sünden anderer nach und achte darauf, dass du ein Vorbild bist, denn du wirst großen Schaden anrichten. Vor einiger Zeit, schon länger her, lebte ein jüdischer Junge in Deutschland und sein Vater legte großen Wert darauf, dass sie immer in die Synagoge gehen. Da gingen sie treu hin, ihre Religion war ihnen wichtig. Und als der junge Teenager wurde, zog die Familie in Deutschland um und plötzlich wechselte der Vater einfach von der Synagoge in die lutherische Kirche hinein. Der Sohn war völlig verwirrt, weil er hat nicht mitbekommen, dass sein Vater Christ geworden ist. Ja, und dann fragte er ihn, Vater, warum gehst du jetzt in die lutherische Kirche? Und der Vater sagte ihm, nun, hier sind all die wichtigen Leute und es ist gut fürs Geschäft. So, und dieser junge Mann, der war sehr enttäuscht, diese Heuchelei von seinem Vater zu sehen. Dieser Junge wurde älter, studierte in England, begann Bücher zu schreiben und irgendwann formulierte er diesen bekannten Satz, Religion ist das Opium des Volkes. Dieser junge Mann war Karl Marx, einer der größten Gegner von Religion. Alles fing damit an, dass dieser junge Mann einen Heuchler zum Vater hatte. Egal, wo Gott dich hinstellt, ob du Familienvater bist, Mutter, großer Bruder oder Schwester am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, wo auch immer du bist, sei kein Heuchler. Du kannst Menschen mit dir reißen. Unterschätze das nicht. Sei keine Beihilfe zur Sünde. Sapphira und Hananias, sie hätten sich ermahnen sollen. Wisst ihr, in Galater 2 wird etwas Interessantes, etwas Erschreckendes berichtet. Da sagt Paulus, er traf einmal auf Petrus in Antiochia. Und zunächst aß Petrus mit den Heidenchristen, mit den Christen aus der Nation. Dann kamen aber strenge Judenchristen und die sahen das nicht gerne, dass man mit den Christen aus den Nationen aß. Und als sie dann kamen, dachte Petrus sich, ja, ich will ja nicht schlecht vor denen dastehen. Also ging er weg von den Heidenchristen und saß sich zu den Judenchristen. Er heuchelte also. Und Paulus schreibt ja, er wies diesen Petrus vor allem zurecht wegen seiner Heuchelei. Und jetzt hört einmal, und das ist Das ist wirklich erschreckend. Vers 13 heißt es da in Galater 2. Und mit ihm, also mit Petrus, heuchelten auch die übrigen Juden. Und jetzt hört mal. So, dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Versteht ihr, Paulus schreibt sogar Barnabas, von dem ich euch gesagt habe, er war kein Heuchler. Sogar der wurde mitgerissen, weil einer, der hätte ein Vorbild sein soll, geheuchelt hat. Petrus und Barnabas, selbst diese Männer, können zu gewissen Zeiten Dinge vorgeben zu sein, die sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Und seht ihr, wie schnell es ist, wie die Heuchelei einen mit fortreißen kann. Sei ein Vorbild, wo du auch bist. Führe ein echtes Christenleben und tue Buße, wenn du das bisher noch nicht getan hast. Das vierte, was ich euch sagen möchte, ist, ich denke darüber nach, wie du sterben willst und was du hinterlassen möchtest. Hananias und Sapphira wählten den Weg der Sünde, den Weg gegen Gott. Wie starben sie? Nun, überführt von Sünde, fielen sie einfach tot zu Boden. Ist das ein wünschenswerter Tod? Ich denke, die beiden wären gerne anders gestorben, nämlich im Frieden. So wie das Gott den Josia gelesen hat, wie wir gelesen haben. Du wirst in Frieden sterben. Das hätten sich die beiden sicherlich gewünscht, aber das, was die beiden eigentlich wollten, nämlich große Wertschätzung der Gemeinde, genau das Gegenteil haben sie bekommen. Sie haben keinen vorbildlichen Namen hinterlassen, sondern in alle Ewigkeit ist in der Heiligen Schrift eingebrannt, dass sie Betrüger waren. Und glaubt ihr, ihre Verwandten hatten die feste Gewissheit, und die Gemeinde hatte die feste Gewissheit, dass diese beiden nun beim Herrn sind? Es bleibt doch ein sehr, sehr großer Zweifel übrig. Das ist keine Freude, keine freundliche, friedliche Verabschiedung da. Diese beiden werden eingewickelt und begraben. Und so ist das Ende eines Heuchlers. Und sag mir, willst du in Frieden sterben? In Frieden mit der Gemeinde, in Frieden mit Gott, in der Gewissheit, dass wenn du stirbst, du auch in die Ewigkeit eingehen kannst? Oder als Rebell, wo niemand weiß, was jetzt eigentlich mit dir passiert? Was sollen die Menschen einst über dich sagen? Dass du ein gläubiger Mensch warst, wie Barnabas, ein Sohn des Trostes, oder jemand, von dem man sagen könnte, der Satan hat sein Herz erfüllt? Sollen sie sagen, er wandelte in den Geboten des Herrn, oder er tat, was böse war in den Augen des Herrn? Niemand von uns weiß, wann er gehen muss. Willst du nicht ehrenvoll sterben? Willst du nicht ehrenvoll sterben? Und das führt mich zu der letzten praktischen Anwendung. Fliehe zu Christus, solange noch Gnadenzeit ist. Seht ihr, die Geschichte ist eine harte Botschaft. Hier ist keine Gnade zu finden. Wer Gott betrügt, wird getötet. Gott duldet keine Sünde. Und ja, so ist Gottes Maßstab. Adam und Eva aßen von einer Frucht, sie wurden aus dem Paradies verstoßen und der Tod kam über sie. Ja, so sind Gottes Maßstäbe, auch heute noch in der Gemeinde. Aber jetzt schau mal. Du lebst noch. Du lebst noch. Hast du nicht auch schon vielfach gesündigt? Und hättest es verdient, dass du schon einige Male tot umfällst? Du lebst noch. Ist dir das aufgefallen? In Klagelieder 3 heißt es, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Ehre sei sein Namen dafür, dass wir noch leben. Hast du schon gelogen, böse Gedanken gehabt, böse Taten begangen? Dich unwürdig verhalten im Haus des Herrn und du lebst immer noch. Welch eine Gnade. Unverdiente Gnade. Und dann komm doch, solange du jetzt noch lebst und die Gnade jeden Morgen neu ist und der Herr Geduld mit dir hat, dann komm doch und such Vergebung bei dem, der anstelle der Sünder gestorben ist. Sein Name ist Jesus Christus, der die gerechte Strafe auf sich genommen hat, in den Tod zu gehen. In Römer 6 sagt Paulus, welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, derer ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Darum komm, solange du lebst, und empfange dieses Gnadengeschenk, ewiges Leben. Denn der Herr will nicht nur so gnädig sein, dass du jetzt noch lebst, obwohl du es nicht verdienst. Er will ewiges Leben schenken, jeden, der zu seinem Sohn kommt, der nämlich den Lohn der Sünde getragen hat. Fliehe zu Christus, der gestorben ist und auferstanden. Jakobus sagt, Kapitel 4, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Ich will schließen mit den Worten aus Jesaja 55. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Amen. Amen.